Radio 1. Hörbar Rust.
Wo auch immer Sie uns gerade hören, ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben, die Hörbar. Wer mein Gast ist, erfahren Sie gleich. Ich habe Ihnen die Beach Boys mitgebracht mit Help Me Rhonda. Radio 1, die Hörbar Rust, das waren ganz unverkennbar die Beach Boys mit Help Me Rhonda. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Dirk von Lotzow, 44, Sänger, Gitarrist und Komponist der Band Tokotronic. Von Lotzow wächst in einem Vorort im baden-württembergischen Offenburg heran. In der Schule spielt er in ersten Bands und nach dem Abitur kurz mit dem Gedanken, Schauspieler zu werden. In Hamburg lernt er Jan Müller kennen und über ihn Arne Zank. Im Nachhinein wird man von einer Eruption sprechen, die in ganz Deutschland zu spüren ist. Die Band Tokotronic entsteht. So erfolgreich man jenseits des Mainstream sein kann, Tokotronic gilt auch nach über 20 Jahren für viele Kritiker und Fans als die klügste Band Deutschlands und Dirk von Lotzow als Ikone des Brainism. Wir rufen ihm ein herzliches Willkommen entgegen.
Herzlich willkommen nochmal.
Vielen Dank.
Ikone Hallo. Des Brainism. Ja, so ähnlich habe ich das nämlich eben auch schon zu dir gesagt, dass wir begegnen uns jetzt zum ersten Mal und ich habe natürlich viel von dir gehört und gelesen, nicht zuletzt durch die Vorbereitung und war voller Ehrfurcht und Fragen, weil es gibt so ein paar Musiker, zu denen Sven Regner gehört oder zu denen auch Jochen Distelmeier gehört und eben auch du, kluge Musiker, die verehrt werden und ikonisiert werden und das Feuilleton klatscht begeistert in die Hände und ich war mir gar nicht sicher, wie würde das sein in so einer einfachen Sendung wieder hörbar. Wie würdest du dich darauf einlassen? Nein, und ich habe gesagt, ich bin ganz positiv überrascht, weil du sehr nahbar wirkst und sehr entspannt in allem.
Das freut mich, obwohl ich natürlich ein bisschen aufgeregt bin.
Nein, das glaube ich nicht.
Doch, natürlich.
Wirklich?
Ja, ganz klar.
Ah, okay.
Ich bin eigentlich immer sehr aufgeregt vor Interviews, Radiointerviews oder Fernsehauftritten, Fernsehinterviews.
Mhm. Und dieses Bild, das du mit dir rumschleppst, ob du willst oder nicht, wider Willen, dass dir auch so ein bisschen entgegengebracht wird, vielleicht geschenkt wird, wie gehst du damit um? Was ist das für ein, ist es schmeichelhaft, ist es manchmal ein bisschen anstrengend, weil man das Gefühl hat, jetzt erwartet das Gegenüber auch wirklich schon wieder was ganz wahnsinnig Geistreiches oder bist du über diesen Punkt hinweg?
Ich komme nicht so oft in die Situation, dieses Bild oder Image beweisen zu müssen. Das sind immer ungefähr 3 bis 4 Wochen, alle 2 bis 3 Jahre. Wenn wir mit der Gruppe Tokotronic ein neues Album veröffentlichen, dann ist man im Fokus der Presse und gibt Interviews und ist in der Öffentlichkeit. Den Rest der Zeit kriege ich das nicht so mit und nehme das nicht so wahr, weil ich ganz gut ausblenden kann im Alltag, dass ich Sänger von Tokotronic oder sonst irgendwas bin. Mhm. Was ja nun auch nicht so wahnsinnig viel ist, der Sänger von Tokotronic zu sein. Also für mich stellt sich die Frage nicht so sehr.
Ja, es ist auch, glaube ich, schwierig, darauf zu antworten, so wie ich sie gestellt habe. Ich habe einfach versucht, mir vorzustellen, wie das ist, so ein gewisses Image zu haben und dann vielleicht auch die Lust, bestimmte Erwartungen zu brechen oder sich irgendwann auch nicht mehr darum zu scheren. Ja. Und das hat sich bestätigt, als ich deine Musikliste bekommen habe, die Songs, die du uns im Vorfeld hast zukommen lassen, die du hier spielen möchtest in dieser Sendung. Und dazu gehört auch Buffy, also der ich weiß nicht, was der Soundtrack ist, die Erkennungsmelodie dieser Vampir-Serie
glaube ich.
Ne?
Ja, genau.
Und da habe ich gedacht, man muss schon ganz schön sicher sein, dass man da sich nicht mehr profilieren will und dass man den anderen irgendwie nicht mehr groß was beweisen muss, wenn man an dem Punkt angelangt ist und zu so einer Sendung hier so ein, ich weiß gar nicht, wie ich diese Serie nennen soll, weil ich kenne sie ehrlich gesagt gar nicht, nur so, wie man sowas
hat. Ja, das ist das Stück, was ich ausgewählt habe, ist die Ouvertüre aus einer Folge der Serie in der 6. Staffel, die als Musical konzipiert und komponiert wurde. Und das ist ganz, ganz toll. Also die Musik ist wunderschön, toll komponiert von dem Autor der Serie selber, Joss Whedon, der jetzt auch Filmregisseur ist. Die Serie selber ist fantastisch. Es ist fantastisch geschrieben, es sind tolle Charaktere, ganz, ganz große Palette an verschiedenen Charakteren und sie ist unglaublich menschenfreundlich und progressiv und vor allem für die Zeit, in der sie entstanden ist. Ich habe das wirklich mit ganz viel Vergnügen und Glück gesehen und ist immer wieder gesehen.
Korrigier mich da, ich kenne das wirklich nur von irgendwelchen Teasern, die ich vielleicht mal gesehen habe. Ich dachte, dass nicht Jessica Alba, ich weiß es nicht.
Nein, es ist Sarah Michelle Gellar, Hauptfigur. Also sie ist die Schauspielerin, die Titelfigur Buffy spielt.
Und sie ist Vampir?
Nein, sie ist eine Vampirjägerin.
Aha.
Sie ist eine Vampirjägerin, sie ist eine sogenannte Slayerin. Also sie ist auserwählt, Vampire zu ermorden und die Welt vor Vampiren zu beschützen. Das Ganze spielt in einer kalifornischen fiktiven Kleinstadt, die heißt Sunnydale. Und dieser kleine Ort Sunnydale ist in der Serie zumindest der Eingang oder das Tor zur Hölle. Mhm. Und deshalb sind Vampire, Dämonen und ähnliche Monster in diesem kleinen Ort ganz alltäglich. Also die leben sozusagen in einer, heute würde man sagen, Parallelgesellschaft. Ja. Und manche von denen haben sich ganz gut integriert und manche eben nicht. Und um die kümmert sich dann Buffy und ihr Freundeskreis. Und es gibt ganz viele zwischenmenschliche Konflikte und auch persönliche Konflikte. Die ganze Serie geht eigentlich, man kann sagen, darum, wie die Umstände, lebensfeindliche Umstände einem als Teenager das Leben vermiesen oder zur Hölle machen können.
Ah ja, okay. Bist du generell jemand, der sich Serien verschreibt? Also der dann wirklich tatsächlich jetzt auch nicht wochenweise guckt, sondern wie man es irgendwie jetzt inzwischen macht längst, dass man sich das entweder, dass man das streamt oder dass man sich DVDs holt und die an einem Wochenende wegguckt?
Ja, manchmal mache ich das schon, aber ich habe nie eine Serie gefunden, die mich so begeistert hat wie Buffy.
Weil wirklich?
Sie, von all diesen Serien finde ich immer noch die beste ist, da sie nicht... sie ist nicht so eitel wie viele von den zeitgenössischen Serien, die sozusagen immer vor sich hertragen. Das sei ja eigentlich fast schon wie Fassbinder oder so. weil sie ist eine Teenie-Serie und sie ist auch so konzipiert, aber sie ist dann innerhalb dieses Formates unglaublich klug und der Figurenreichtum ist wirklich, das kann es wirklich mit jedem Roman von Charles Dickens oder ähnliches aufnehmen. Die Erzählstruktur ist auch ganz ähnlich.
Interessant. Gut, schon die erste Erwartung total gebrochen. Buffy auf DVD. Going Through the Motions heißt der Song. Zu Gast ist Dirk von Lotso. Radio 1, die Hörbar Rust heute mit Dirk von Lotso von Tokotronic. Geboren am 21. März 1971 in Offenburg, gleich an der französischen Grenze. Du hast Geburtstag mit Menschen, bei denen ich mir vorstellen kann, ein Satz reicht und du wirst sofort drauf kommen, wer es ist. Ja, wir können es versuchen.
Okay.
Also 21. März ist es. Er hat Riesenbrüste auf die Leinwand gebracht.
Russ Meyer.
Ja.
Fantastisch. Sehr schön.
1922 ist er geboren worden. Er hat Riesenohren.
Leonard Nimoy, Mr. Spock.
Und einen pastellfarbenen gelben Pullover als Markenzeichen.
Einen pastellfarbenen gelben Pullover. Oh Gott, sag mal.
Genscher, Hans-Dietrich Genscher.
Ach, natürlich.
Natürlich.
Naja, das ist fast wie Mr. Spock.
Passt, oder? Er ist der wahrscheinlich unglücklichste James Bond der Welt.
George Lazenby, der
einen Bond-Film gemacht hat. Ich dachte, das wäre, siehste, ich habe jetzt einfach mal so aus der Lameng meine Fragen hier formuliert. Timothy Dalton, ich dachte,
der hat auch einen gemacht. Das sind die beiden Bond-Darsteller, die jeweils nur einen Film gemacht.
Es gibt noch einen.
George Lazenby, ich glaube, im Auftrag ihrer Majestät oder so heißt der. Und Timothy Dalton, genau.
Timothy Dalton.
Habe ich völlig vergessen, den Schauspieler.
Wir alle. das ist das Tragische daran. Und jemand, der sagte, welches Zitat nehme ich denn jetzt? Weil er ist ein Füllhorn wunderbarer Zitate. Allein das müsste eigentlich schon reichen, dass du drauf kommst. Die Schuhe müssen immer zum Gürtel passen. Brauchst du mehr?
Oscar Wilde.
Nein.
Stimmt nicht.
I hope we have a little bit lucky. Okay,
keine
du kriegst
Ahnung.
Noch einen. Wir dürfen jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken. Okay, es ist Lothar Matthäus.
Ach, Lothar Matthäus. Okay, bei Fußball kenne ich es ja aber schön, dass ich Oscar Wilde gesagt habe. Lothar Matthäus, der deutsche Oscar Wilde. Das wird oft unterschätzt. Ja. Beides Dandys eigentlich im ureigentlichen Sinne.
Absolut. Der moderne Dandy. Ich habe jetzt Lothar Matthäus neulich auf so einer neuen Plakatkampagne gesehen für irgendeine Lottogesellschaft. Und ich finde das immer wieder interessant, dass es immer noch Leute gibt, offenbar, die glauben, dass sie mehr verkaufen, also dass sie ihn als Figur nach vorne heben und sagen, den nehmen wir jetzt, dem schieben wir jetzt mal 80.000 Euro rüber, damit er unser Produkt bewirbt, dass er als Sympathieträger gilt.
Ich habe ehrlich gesagt Lothar Matthäus gar nicht vor Augen. Ich bin überhaupt kein Fußballfan. Mhm. Das ist so ein Thema.
Du würdest ihn erkennen, wenn er vor dir stünde, ja, das weiß ich.
Ich habe das Gesicht gar nicht vor Augen. Es gibt noch einen von mir sehr verehrten Menschen, der am 21. März Geburtstag hat. Und das ist der Hamburger Schriftsteller Hubert Fichte, den ich sehr, sehr verehre.
Mhm. Wann wurde er geboren?
Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Wie alt ist der? Der ist, ist schon tot. Der ist, war einer der ersten bekannten, vermutlich HIV-Toten. Mhm. Ist in den 80er Jahren verstorben. Und geboren wird er. Er hat noch als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt. Das heißt, er wird Anfang der 30er Jahre geboren sein.
Was könnte oder müsste man von ihm kennen?
Es gibt ein sehr berühmtes Buch von ihm, das heißt Die Palette. Das spielt in der Hamburger schwulen Subkulturszene in einer Bar, die heißt Die Palette. Das ist sehr, sehr berühmt. Und er hat einen ganz langen, großen Romanzyklus geschrieben, einen Roman Fleuve, wie er es gesagt hat, genannt hat, also einen fließenden Roman, der heißt Die Geschichte der Empfindlichkeit. Und das ist für mich zumindest eins der herausragenden literarischen Werke in Deutschland. Naja, der hat sehr großen Einfluss für die Popliteratur gehabt, zum Beispiel. Ähnlich wie Rolf-Dieter Brinkmann.
Mhm. Kannst du zurückführen, vielleicht weil du dich selbst schon gefragt hast oder weil du schon tausendmal gefragt wurdest, was dich am meisten inspiriert? Also schon während ich die Frage stelle, merke ich, die ist eigentlich ein bisschen blöd, aber fällt es dir leichter, zum Beispiel zu schreiben, Texte zu schreiben, wenn du unruhig bist, wenn es dir nicht so gut geht? Oder brauchst du so ein gewisses Schnurren? Was inspiriert dich? Kannst du das sagen? Was inspiriert dich am meisten?
Eigentlich keine Gefühle, keine Gefühlsregung oder Emotionen oder so. Das versuche ich möglichst rauszuhalten. Und ich habe es auch nie so ganz verstanden, warum das immer angenommen wird, speziell bei Popsongschreibern, Popsongschreiberinnen, dass sie sich vielleicht, dass es einen bestimmten Gefühlszustand braucht, also Traurigkeit oder Glück oder Verliebtheit oder sonst irgendwas, um Songs zu schreiben. Für mich war das nie so. Ich kann das irgendwie abrufen, wenn ich ein Stück schreibe, diese Zustände, die ich erkenne. Aber ich muss mich nicht in so einem Zustand befinden. Ich kenne auch nicht so starke Gefühlswallungen und Schwankungen, außer hysterischen Zuständen, die mich manchmal überfallen. Und das ist ganz schlimm. Und da möchte man dann keine Stücke schreiben.
Wie oft rollen die an?
Das hängt ein bisschen davon ab. Das kann man nicht genau bestimmen. Aber das passiert schon manchmal.
Kann dir das passieren, dass es einmal im Monat kommt, so oft?
Ja,
oder
vielleicht, das ist so, ja. Das hat viel zu tun mit einem Gefühl von Einsamkeit, dass man sich verlassen fühlt, dass man nicht weiß, was man mit sich anfangen soll, dass man sagt so oft, man kratzt die Tapete der Wände ab oder man geht im Kreis oder so. Also ein bisschen Hospitalismus ist da sicherlich auch dabei. Und das sind ganz, ganz unangenehme
ja, das
Gefühle.
Dauert, ja, klar.
Aber ich kenne das und ich kann das auch dann ungefähr einschätzen. Das ist jetzt wieder so eine Phase oder das ist jetzt wieder so ein sowas. Und das kann ich abrufen und kann das für mich positiv nutzen, diese Hysterie, weil ich Hysterie künstlerisch nicht uninteressant finde. Aber in diesen Zuständen selber kann ich eigentlich nicht schreiben. Mhm. Oder Und deshalb zu deiner Frage, inspiriert werde ich eigentlich durch Dinge, die ich lese, durch Dinge, die ich sehe, Filme oder
Gespräche, ja, also
oder
wie wir
Gespräche,
alle, ja, wahrscheinlich, genau.
Oder durch Menschen, die ich kenne, Menschen, die irgendwie dann auch ein Teil von mir sind. Ich glaube, dass man immer an alle Menschen, die man kennt und die einem irgendwie wichtig sind, in sich trägt und dass die eigene Persönlichkeit, auch dass man sich da also von diesen ganzen Menschen zusammensetzt oder aus diesen ganzen Menschen zusammensetzt. So würde ich sagen, und das versuche ich dann abzurufen.
Die erste halbe Stunde ist leider schon rum. Wir spielen noch einen Song, den du mitgebracht hast von den Buggles. Das war die erste, glaube ich, das erste Album, das du gekauft hast. Hast du dazu geschrieben?
Die erste Single. Video Killed the Radio Star. The Buggles ist, glaube ich, das Bandprojekt von Trevor Horn, wenn ich mich recht entsinne. Späteren Frankie Goes to Hollywood Produzent. Und ich habe extra nachgeschaut, von wann es ist. Ich glaube, es ist von 81 oder 1980 oder so. Also ich war sieben oder acht. Und das war die erste 7-Inch-Single, Vinyl-Single, die ich mir selber gekauft habe. Ich hatte das Lied im Radio gehört oder vielleicht im Fernsehen, vielleicht bei Disco mit Ilja Richter oder irgendwie sowas und fand das so toll und habe mir die Single gekauft.
Und Radio hat Video überlebt? So.
Das ist richtig, das ist eine sehr gute Beobachtung.
Wirklich interessant und ich glaube, Radio wird so lange grinsen und überleben, bis das selbstfahrende Auto kommt.
Ja.
Das ist der größte Feind.
Wann kommt
das?
Oh
Gott, wann kommt das? Ich weiß es nicht. Also, die Buggles, Video Killed the Radio Star.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Dirk von Lotzow. Sie kennen ihn unter anderem als Sänger und Gitarrist von Tokotronic. Ich habe Ihnen die Elysian Fields mitgebracht mit Baby Get Lost. Dirk von Lotzow ist heute hier zu Gast und wen wundert es, dass er am 21. März geboren wurde, dem Internationalen Tag des Waldes. Dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Rassendiskriminierung und dem Welttag der Poesie. Also
herrlich.
Ich würde sagen, passt, oder? In Offenburg bist du zur Welt gekommen und, wenn mich nicht alles täuscht, in Ortenau?
Ja, in Offenburg, und Ortenau ist der Kreis, ist der Landkreis.
Ist der Landkreis.
Offenburg ist eine große Kreisstadt im Ortenau-Kreis.
Verstehe. Und von Lotzow, ihr habt in einem wahnsinnig großen Anwesen gelebt, mit eigenen Angestellten, mit Vollblut-Arabern, morgens schon über die Terrasse.
Ja, das ist richtig.
Nein, aber
das
tatsächlich.
Das habe ich auch damals als Kind sehr genossen, muss man sagen.
Aber du
das
bist ja trotzdem sehr, sehr auf dem Boden geblieben.
Ja, das ist hartes Training.
Es ist tatsächlich ein altes mecklenburgisches Adelsgeschlecht. Kennst du da noch? Habt ihr das mal jemals zurückführen lassen? Oder kennst du da?
Ich habe mich da ehrlich gesagt nie so wahnsinnig dafür interessiert, weil das in meiner Familie nie so ein großes Thema war. Wie gesagt, wir sind nicht im Anwesen aufgewachsen. Ich bin in einem Reihenhaus aufgewachsen in Offenburg und also das war nicht so, wir hatten keine Latifundien.
Hattet ihr nicht. Gut, dann habe ich mich wohl auf den falschen. Ihr hattet ja, oh stimmt, da hätte ich drauf kommen können. Das ist ja nicht mal ein echtes Monchi-Shido, das ist eine Kopie.
Das ist richtig.
Oh.
Das ist richtig.
Diese kleinen süßen Äffchen, die man,
das ist richtig,
die man anziehen.
Ja, das ist ein großes Trauma. Ich stehe heute noch vor, jetzt gibt's die manchmal wieder, jetzt stehe ich manchmal vor Schaufenstern, vor Spielzeugläden, neulich auf der Torstraße. Torstraße, Ecke Tucholsky-Straße gibt's eine. Kaufe ich mir jetzt eins, da gibt's jetzt ein ganz niedliches mit einem kleinen Monchichi-Baby und so. Mhm. Ich mag halt Stofftiere sehr gern.
Wirklich?
Ja, ich mag Stofftiere sehr gern. Ich bin ein großer Stofftier-Sammler und Fan. Ich kann auch Stofftiere aus diesem Glaskasten befreien an Autobahnraststätten. Das ist der langjährigen Tourerei geschuldet, wo man immer Stopps macht an Autobahnraststätten und aus Langeweile natürlich, aber auch aus Zuneigung und Tierbefreiung.
Das ist diese Tokotronic-Ironie.
Nein. Ich habe da schon ganz viele Stofftiere.
Was machst du denn mit denen?
Die sind bei mir zu Hause.
Wo?
Ja, so im Bett oder auf dem Sofa oder im Regal oder so.
Du verarschst mich.
Nein. Ich liebe Stofftiere. Das kann gar nicht genug sein.
Aber du redest nicht mit denen.
Ja, also in manchen Situationen, ich habe vorher ja beschrieben, hysterische Zustände, da kann das dann schon vorkommen, dass ich zum Stofftier greife. Nein, ich finde die niedlich.
Wann ist denn das erste Musikinstrument in dein Leben getreten?
Ich habe mit, ich glaube, 12 eine elektrische Gitarre bekommen.
Weil du sie dir gewünscht hast?
Weil ich es mir gewünscht habe. Und die hatten eine ziemlich preisgünstige irgendwo geschossen und dazu einen gebrauchten kleinen Gitarrenverstärker. Und das haben sie mir geschenkt. Ich glaube, zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder so. Ganz unspektakulär.
Mhm.
Und das war tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, dass ich diese Gitarre bekomme. Ich habe nämlich vorher nie Musik gemacht. Also ich war und bin bis heute eigentlich nicht besonders musikalisch. Aber diese elektrische Gitarre hat natürlich alles verändert. Und ich habe eigentlich von dem ersten Tag an, als ich sie besaß, angefangen, eigene Lieder zu schreiben mit dieser E-Gitarre.
Ihr habt früh angefangen. Ich glaube, es gab so einen Waschkeller, in dem ihr auch Videos gedreht habt.
Ja, ich habe hab dann mir als Kind eben noch, da werde ich eben 12, 13, 14 oder so gewesen sein, habe ich mir eben immer imaginäre Bands oder auch Soloprojekte oder so. Also ich habe mich in so eine Popstar-Welt hineingeträumt. Und habe selber, also für nicht existente Alben, die ich aufgenommen hätte, Cover gezeichnet oder so. Es gab immer zwei große Wünsche in meinem Leben, als ich Kind war. Ich wollte entweder Comiczeichner werden, lange Zeit Comiczeichner werden, oder eben Rockmusiker.
Mhm.
Und diese zwei Sachen liefen so parallel und da konnte man das ganz gut verbinden. Also ich habe dann eben diese Cover selbst gezeichnet und dann mit 15, 16 auch die ersten Bands gegründet mit Freunden.
Hast du denn Unterricht auch bekommen von deinen Eltern? Also hieß es so, jetzt hast du da und du kannst einmal pro Woche, keine Ahnung.
Ja, ich hatte Gitarrenunterricht bei einem italienischen Jazz-Gitarristen, der in Offenburg Gitarrenunterricht gab. Der hieß Enzo Cancellieri.
Oh, der hatte lange Fingernägel, oder?
Der hatte, glaube ich, keine langen Fingernägel.
Aber er hatte einen Pferdeschwanz.
Nein, auch das nicht.
Auch nicht.
Es war ein sehr eleganter Mann und das war super, weil der eben vom Jazz kam und auch ein bisschen vom Rock oder Jazzrock oder so, auch von viel brasilianischer Musik, Samba und Bossa Nova und so. Und der hat eben mir von Anfang an Unterricht verpasst, den ich mochte, also wo man nicht so dieses langweilige Zeug übt oder dann solche läuft, sondern der eben sofort gemerkt hat, ich will das und das machen und ich finde das und das super, also eher Songs spielen und so. Und das war spitze. Ich hatte das vielleicht so 2-3 Jahre.
Genau. Hat er dich dann wahrscheinlich auch zur Improvisation angehalten? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja für jemanden, der dann später, wie du jetzt Songs schreibst, immer gut ist, dann auch die Dinge frei umsetzen zu können.
Ja, dafür wäre ich und war ich und bin ich bis heute zu unmusikalisch.
Also du meinst es wirklich nicht kokett?
Das ist nicht kokett. Ich tue mich sehr, sehr schwer. Ich bin kein wahnsinnig toller Instrumentalist. Ich spiele schon ganz okay Gitarre über die Jahre und so, aber und habe da bestimmt auch so einen eigenen Stil zusammen mit dem Gesang. Mir ging es immer darum, Lieder zu schreiben und mich selber mit der Gitarre zu begleiten. Das heißt, die Bewegung des Mundes, wenn ich singe, geht immer zusammen mit der Bewegung meiner rechten Hand, die dazu den Takt schlägt. Und diese Achse ist für mich ganz wichtig. Das ist teilweise auch fatal, weil wir speziell jetzt beim letzten Album, das wir aufgenommen haben, aber auch schon bei den 2-3 davor, versucht haben, diese Achse ein bisschen loszuwerden. Und diese Bewegung und diesen immer durchgeschrummelten Takt, der sich dadurch ergibt, aufzubrechen, weil der natürlich sehr viel dicht macht und vielen anderen Instrumenten nicht so viel Platz lässt, also dem Bass oder dem Schlagzeug oder auch der Stimme. Aber
das habt ihr euch jetzt beim 11. Album überlegt?
Ja, sicher, weil vorher stand das nicht so an und das ist auch ein ganz spezifischer Trick in unserer Band Tokotronic, diese Bewegung der rechten Hand zusammen mit dem Schlagzeug und so, das haben wir halt über lange Jahre so kultiviert, vielleicht so wie man einen Fehler kultiviert und das dann aber in dem Fehler gut kann. Und denn wir sind alle drei Dilettanten gewesen. Also wir haben uns, wir hatten alle nicht wirklich Unterricht und sind alle keine. Wir haben es sozusagen Learning by Doing gemacht. Und natürlich, um so einen Stil dann aufzubrechen, muss man manchmal so in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes gegen das eigene Händchen arbeiten. Deshalb Improvisation, all solche Sachen, die man gemeinhin mit Musikerinnen und Musikern verbindet, das ist gar nicht so mein Ding.
Mhm. Du sagst das sehr politisch korrekt, dieses Musikerinnen und Musiker. Ist das, passiert dir das bei anderen Aufzählungen auch oder ist das jetzt Zufall gewesen?
Ja, naja, ich meine, es gibt Musikerinnen und Musiker.
Ja, klar. Ja, klar.
Und deshalb kann man das ja auch sagen.
Machst du das, ja? Also ist das in dein wie auch manche Leute jetzt automatisch schon von den 1960er Jahren sprechen und so, ist das automatisch in deinen Sprachgebrauch übergegangen?
Das ist, glaube ich, in meinen Sprachgebrauch übergegangen, ja.
Du hast mitgebracht The Gun Club. Jack on Fire.
Ja. Ein Lied, das ich mit, oder die Gruppe The Gun Club, liebe ich immer noch heiß und innig. Vor allem den Sänger Jeffrey Lee Pierce, eine sehr flamboyante Figur. Leider auch schon tot. Und eine Band, die ich ungefähr mit 15, 16 entdeckt habe. In Offenburg gab es einen coolen Plattenladen.
Hast du gearbeitet, oder?
Als Werbeblättchen-Austräger. Und deshalb durfte ich mir dann immer einmal pro Woche, oder wenn ich das gemacht habe, als Bezahlung ein Album aussuchen. Die Typen, die in dem Laden gearbeitet haben, waren natürlich total cool. Das waren so punkige, new-wavige Typen. Und,
weißt du noch, wie der hieß, der Laden?
Ja, Musikus, glaube ich. Originell. Ja. Das war aber sehr, sehr wichtig für eine Stadt wie Offenburg. Da ist nicht so wahnsinnig viel los. Aber immerhin, ich würde sagen, so, das ist eine positive Entwicklung vielleicht, die so aus der 68er-Zeit oder so kommt, dass sich auch in kleinen Städten in Deutschland alternative oder subkulturelle Orte haben entwickeln können. Also dass es auch in der Stadt wie Offenburg eine Kifferkneipe gab und einen coolen Plattenladen, vielleicht einen Dritte-Welt-Laden oder sowas oder so eine alternative Teestube oder so. Man mag da jetzt gerne drüber lächeln, aber das ist in so einem doch durch sehr, sehr konservativ geprägten Landstrich Baden-Württemberg, in so einer CDU geprägten Kleinstadt wie Offenburg, ist das immens wichtig gewesen für einen jungen Menschen wie mich, der eben von Anfang an subkulturell total interessiert war. Für mich war das immer ein Sehnsuchtsort oder eine Sehnsuchtswelt. Und überhaupt mit diesen Dingen wie Musik, die nicht so präsent ist oder die es nicht im Fernsehen oder im Radio zu hören gab, in Kontakt zu kommen, war ungemein spannend für mich. Und eine dieser Alben, die ich mir da habe ausgesucht dürfen oder vielleicht auch einfach Empfehlung der Ladenbesitzer, war eben ein Album von The Gun Club.
Dirk von Lotzow ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Wir werden gleich nochmal musikalisch ein bisschen nach vorne springen, zeitlich, aber inhaltlich jetzt mal für wenige Minuten schon mal weitergehen. Du hattest ja die ersten Bands schon erwähnt, in der Schule gab es die ersten, ihr hattet dann Auftritte bei so Soli-Festen und so konntet euch musikalisch schon mal so ein bisschen ausprobieren. Du bist dann der Liebe wegen erstmal nach Wien gegangen für ein halbes Jahr und hattest die Überlegung, Schauspieler werden zu wollen.
Das stimmt.
Wodurch inspiriert oder war das wirklich nur eine kurze Phase?
War nur eine ganz, ganz kurze Phase, weil ich nach der Schule natürlich oder nach dem Zivildienst, das war glaube ich schon nach dem Zivildienst, nicht wusste, was ich eigentlich machen soll. Und ich glaube, meine Mutter meinte zu mir, probier's doch mal mit Schauspielerei, du bist doch so extrovertiert und und produzierst dich doch so gerne. Und ich habe dann vorgesprochen in der Schauspielschule in Graz in Österreich und bin aber nie über die erste Runde, ich glaube, da gibt's immer so Runden, wo man dann immer weiterkommt und so, bin ich nie hinausgekommen und dann habe ich den Traum auch sehr schnell begraben. Ich war da zu wenig ehrgeizig dafür. Das war eigentlich eher eine fixe Idee.
Ja. Hatte sie recht damals mit dem Extrovertiert?
Ja, natürlich.
Weil die Frage ist, würdest du dich immer noch, also wenn du dich damals tatsächlich so auch selbst so bezeichnet hättest, würdest du das heute immer noch tun, dass du extrovertiert bist?
Ja, bestimmt. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ich meine, das ist fast eine Voraussetzung, um sich auf der Bühne zum Affen zu machen. Und das ist der Kern des Berufs des Rockmusikers, würde ich schon sagen. Ja.
Okay, wir haben jetzt die würdevolle Aufgabe, David Bowie anzumoderieren, beziehungsweise du mit der dazugehörigen Zeitbezug.
Genau.
Du hast dir mitgebracht, Brille, ey, ich hasse das so. Du brauchst noch keine Brille.
Ich bin sehr, sehr kurzsichtig, aber nicht weitsichtig. Deshalb, in diesem Fall brauche ich keine.
Das nervt, man ist so abhängig, ja. Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. All the Mad Men hast du mitgebracht. Der Text ist tatsächlich auch sehr, ich habe mir das mal angesehen. Es geht tatsächlich auch darum, dass jemand im
Irrenhaus landet.
Oder auch gerade, ja doch, und sagt immer noch besser hier so, ja, verkürzt gesagt. Bei diesen Idioten da draußen, die so traurig sind.
Ja, genau. Ja, es war 1983, kam, glaube ich, Let's Dance raus von David Bowie. Das war ein Riesenhit und ich war sofort mega David Bowie-Fan. Das war so das Lied, zu dem man das erste Mal getanzt oder Teenager-Partys gefeiert hat, geknutscht hat oder so. Und ich weiß noch, dass mir mein Vater aus dem Supermarkt Neukauf dann eine alte David Bowie-Platte aus den 70er Jahren mitgebracht hat. The Man Who Sold the... Ja, die hatten da eine Vinyl, komischerweise eine Plattenabteilung.
Ja.
Und da standen hauptsächlich so Nice Price-Platten rum, also Ramsch.
Ja.
Und das war eben eine alte David Bowie-Platte, The Man Who Sold the World. Und eine meiner ersten LPs... Und für mich damals ungewohnt düster. Es hatte auch wenig mit dem David Bowie von Let's Dance zu tun, zu dem Nile Rodgers produzierten 80s Disco-Sound. Eine ganz dunkle, rohe Glam-Rock-Platte eben. Du hast schon gesagt, der Text ist ja auch sehr düster und kokettiert mit dem Wahnsinn und so. Aber die hat mich halt bis heute begleitet. Ich liebe dieses Album und vor allem dieses Stück All the Mad Men.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Dirk von Lotso und ich habe Ihnen Angus und Julia Stone mitgebracht, Big Jet Plane. Angus und Julia Stone, Big Jet Plane. Zu Gast ist heute Dirk von Lotso. Sie kennen ihn unter anderem von Tokotronic. Wie kam es zu dieser wegweisenden Band, die inzwischen, wir haben es vorhin gesagt, schon Vintage ist? 22 Jahre oder wie alt seid ihr jetzt?
Oldies but Goldies.
Oh, es gibt so fiese tolle Reime, ne? Oldies, Goldies und ist wie Teuro, Euro.
Genau.
Wow.
Ja, beides trifft auf uns zu.
So, wie kam es dazu? Du bist nach Hamburg gegangen 1992
genau.
Und hast dort... es gab da so eine Einführungswoche in der Uni, weil du Jura studieren wolltest.
Genau. Es gab in Hamburg, also ich hatte nach meinen erfolglosen Versuchen, Schauspieler zu werden, habe ich in Freiburg, was die nächstgrößere Stadt zu Offenburg ist, habe ich Kunstgeschichte und Germanistik studiert, 2 oder 3 Semester.
Mhm.
Und habe gemerkt, dass ich das überhaupt nicht kann. Diese Art wissenschaftliches Arbeiten, was da verlangt wird, das selbstständige Arbeiten und ich habe die ganze Struktur dieser Uni, Seminare, Hausarbeiten und was man da so machen muss, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Dann sowas Strukturloses wie Jura, ne?
Hab das dann abgebrochen und wollte immer nach Hamburg ziehen, weil ich natürlich immer hauptsächlich immer Musik machen wollte. Und Hamburg war in den 90er Jahren die Stadt, in die man hinziehen musste, wenn man Musik machen wollte. Weil die interessanteste Musik aus Deutschland zu der Zeit in Hamburg gemacht wurde.
So, das war so diese Hamburger Schule,
genau, gemeinhin so als Hamburger Schule bezeichnet, die sich um verschiedene Plattenlabels gruppiert hat, What's So Funny About und L'Âge d'Or, das Label, bei dem wir dann später unsere Alben veröffentlichen konnten. Und diese Labels haben sich orientiert an eigentlich an amerikanischen Labels wie SST oder Homestead oder gab noch ein paar andere, die eben ein Labelprofil hatten und eine Art, ja, die in dem Label die Musik kuratiert hatten, also die, wo man ganz klar gesagt hat, wenn man ein Album von so einem Label kauft, dann ist das gut. Ein bisschen ähnlich wie frühe Jazz-Labels, die berühmt geworden sind, wie Verve oder so. Ja, das fand ich, was da in Hamburg zu dieser Zeit passierte, fand ich aus der Distanz, noch aus Offenburg und Freiburg, ungemein spannend. Bands wie die Sterne und Ostsohn Suppenwürfel machen Krebs und kolossale Jugend. Und bin dann nach Hamburg gezogen, natürlich ein bisschen mit dem Hintergedanken, vielleicht kann ich da meinen Traum, Musiker zu werden, verwirklichen. Und habe mich eingeschrieben für Jura. Es gab in Hamburg zu der Zeit einen reformierten Studiengang, der hieß Jura 2. Da fand ich schon den Namen so lustig. Und das sollte eine Art linkes Jura sein. Also ein Jurastudium, was besonders viel Wert legt auf Kriminalistik, Soziologie und so weiter und so weiter. Und das, glaube ich, hauptsächlich von Leuten besucht wurde, die als Berufsziel RAF-Anwalt oder Anwältin hatten. Auch das gab es damals noch.
Deine Eltern, sind die nicht beide auch Juristen?
Meine Eltern sind beide Juristen, genau. Und ja, ich dachte irgendwie so, mir fällt nichts Besseres ein und ich schreibe mich da mal ein. Aber wie gesagt, ohne großen Enthusiasmus. Und in der Einführungswoche an dieser Jura 2 Fakultät, sagt man, glaube ich, habe ich Jan Müller kennengelernt, der aus ganz ähnlichen Gründen sich dort eingeschrieben hatte, auch weil er nicht so richtig wusste, was er eigentlich machen soll und so. Und das klang ziemlich verlockend. Und genau, wir haben uns kennengelernt und dann ziemlich kurz darauf, schon 2 Wochen später, habe ich dann seinen alten Schulfreund Arne Zang kennengelernt. Die hatten auch schon gemeinsame Bands in Hamburg. Die waren sehr
Punk-Arsch.
Genau, eine Band hieß Meine Eltern und die andere, die sie zu diesem Zeitpunkt noch so halb hatten, hieß Punk-Arsch. Die waren sehr verwurzelt in der Punk- und Hardcore-Szene, auch in der linken Szene in Hamburg, schon als Teenager in der Hafenstraßen-Szene und so. Und ich fand es wahnsinnig interessant, deren Ansichten über Musik und auch deren Witz und der Humor, mit dem sie die Musik betrieben haben und auch über Musik geredet haben. Und dann haben wir überlegt, ob wir es mal zusammen versuchen wollten und haben uns dann getroffen. Und sie hatten auch einen Proberaum in Hamburg, fand ich auch total toll. Mhm. Etwas, was wir nie hatten mit unseren Bands in Offenburg, einfach weil es das da gar nicht gibt.
Weißt du noch, wie deine ersten Bands hießen?
Ja, also meine erste Band war eine Funpunk-Band, die war so beeinflusst von Die Ärzte oder Tote Hosen, die hieß Die Kranken. Sehr originell. Und dann später, als ich eben ein bisschen andere Musik entdeckt hatte, für mich Musik vom SST-Label, was ich gerade meinte, Bands wie Dinosaur Jr. oder Sonic Youth oder Black Flag oder Saccharine Trust, hieß die Band Big Leggy. Nach dem Song John Wayne is Big Leggy von Hazy for Tazy. Mhm, und das war eigentlich so eine Art Post-Punk, Pre-Grunge-Band.
Wow.
Aber wie gesagt, in Offenburg und Umgebung in Freiburg, da gab es nicht besonders viel Auftrittsmöglichkeiten. Meistens haben wir bei Solidaritätsveranstaltungen im autonomen Jugendzentrum Waldkirch
Erfahrungen gesammelt
und dort gespielt. Ja. Und ja, deshalb war das für mich ein großer Traum in Erfüllung mit Musikern aus Hamburg Musik zu machen, in einem Proberaum in Hamburg und sogar Auftritte zu haben.
Es mag sein, dass das zu weit geht, dann kannst du das sagen oder musst es nicht beantworten. Waren denn deine Eltern beruhigt, dass du in Richtung Jura gehst? Also, oder haben die gesagt,
nee, die fanden das eher exzentrisch. Das war für mich eher exzentrisch, weil ich damit eigentlich überhaupt nichts am Hut hatte und wie gesagt, die hatten mich eigentlich eher dazu ermuntert. Ich war immer kunstinteressiert, eben sowas wie Kunstgeschichte zu studieren oder eben diese Schauspielerei oder so. Die waren eigentlich eher überrascht, dass ich das... aber es ist wirklich so, ich bin nicht so fürs Studieren geschaffen. War vielleicht auch zu naiv oder vielleicht auch ein bisschen zurückgeblieben oder ein bisschen spät dran so in der Entwicklung. Ich war sehr lang so in dieser Popkultur-Traumwelt und so, dass ich gar nicht wusste, wie geht das eigentlich. Und bei Jura hat den Vorteil, es wird einem immer gesagt, was man machen muss. Und das ist halt ein bisschen wie Schule. Und das fand ich ganz angenehm, weil man sozusagen... weil man sich da nicht wirklich einbringen musste. Man konnte das halt als was nehmen, so wie Schule auch, was man eben in Gottes Namen machen muss. Aber die wahren Interessen verfolgt man so nebenher.
Dinosaur Jr. hast du eben gerade schon angesprochen und es ist passt. Dann spielen wir diesen Song jetzt.
Ja.
Little Fury Things.
Ja.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Dirk von Lotzow. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass am Donnerstag um 21:15 im RBB-Fernsehen die reizende Sendung Stadtrathund ausgestrahlt wird. Nehmen Sie sich also bitte nichts vor, egal wie das Wetter wird. 22:15 im RBB-Fernsehen. Stadtrathund, Sie werden es nicht bereuen. Tokotronic, ihr habt euch gefunden, da waren wir jetzt gerade im Gespräch, ihr drei habt euch gefunden und gesagt, wir machen eine Band und ihr hattet den Übungsraum, ihr hattet erste Auftritte. Und wie kam es dann? War das gleich das erste Album, das euch mit diesen Credits versehen hat?
Eigentlich ja, also wir hatten selber in unserem Übungsraum Aufnahmen gemacht mit einem ganz normalen Kassettenrekorder und hatten selber eine Single, eine Vinyl-Single rausgebracht auf unserem eigenen Label, Rockotronic Records. Und diese bei den Konzerten verkauft und dann kam eben das Label Large Door, ist auf uns aufmerksam geworden, die eben damals ganz maßgeblich an dem beteiligt waren, was man so als Hamburger Schule bezeichnet. Mhm. Und haben uns gesigned, wie man so schön sagt, und haben gefragt, ob wir ein Album bei denen aufnehmen wollen oder mit ihnen aufnehmen wollen. Und das haben wir dann auch gemacht. 1994 fanden die Aufnahmen statt. In 3 Tagen haben wir das ganze Album mit 18 Stücken eingespielt.
Stimmt, 18 Stücke, ja.
Und abgemischt im Soundgarden-Studio in Hamburg. Und das Album hieß dann Digitales Besser und es kam 1995 raus. Und hatte sehr zu unserem Erstaunen von Anfang an eigentlich relativ viel Presse und hatte so eine gewisse Aufmerksamkeit erregt.
Sprachrohr für die Jugend. Also das taucht immer wieder auf, auch wenn diese Formulierung so wahnsinnig hölzern ist. Das sucht man sich ja nicht unbedingt aus. Oder ich kann mir vorstellen, dass ihr euch das nicht ausgesucht habt. Das greift auch so ein bisschen in diese Frage, die ich dir am Anfang der Sendung gestellt habe. So, wenn alles mit so einer wahnsinnigen Aufmerksamkeit und so einer Ernsthaftigkeit rezipiert wird, dass man denkt, Mensch, lass den Song doch einfach so sein, wie er ist. Oder ist es gut? Oder ist es wichtig? Weil es gibt auch noch ein Zitat von dir. Ich mache, was ich mache, weil ich mir wirklich denke, dass die Leute davon vielleicht lernen können, wie sie leben wollen.
Ja, das ist ein bisschen hochtrabend, ne? Das ist ein bisschen anmaßend eigentlich, ein bisschen prätentiös. Das bezog sich auf das letzte Album, das wir gemacht haben, das hieß Wie wir leben wollen. Mhm. Und aber natürlich ist da was dran, weil ich habe alles, was ich weiß, von Popmusik gelernt. Und auch die Art, wie ich leben will, habe ich aus Popmusik erfahren und gelernt.
Gib mal ein Beispiel.
Naja, wir hatten das Stück All the Madmen gehört von David Bowie. Das ist natürlich ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Leben im Irrenhaus anstrebe, aber es ist natürlich ein total anderer Lebensentwurf, der da geschildert wird in dem Lied, als die bürgerliche Enge, die man so in den 70er, 80er Jahren, wenn man aus einer Kleinstadt kommt, wie ich erfahren hat. Also meine Eltern waren immer extrem tolerant und wie ich ja schon sagte, ich habe sogar eine E-Gitarre von denen bekommen und sowas und ich habe die furchtbar gerne, aber natürlich, das waren keine Freaks oder so, ne? Und man erfährt natürlich aus Popmusik extrem viel. Ich denke, das geht jedem jungen Menschen so, der mit Popmusik aufwächst und sich davon stark beeinflussen lässt. Mhm. Ich war Punk, ich bin durch Popmusik oder Punkmusik oder Hardcore-Musik politisiert worden. Ich bin seit 25 Jahren Vegetarier. Das kommt eigentlich auch nur durch amerikanischen Hardcore-Punk, die irgendwann Bands gesagt haben, man muss vegetarisch sein und so weiter und so fort. Also da könnte ich schon sehr viele Beispiele bringen. Deshalb habe ich diesen vielleicht etwas überkandidelten Satz.
Nee, dafür musst du dich ja gar nicht rechtfertigen. Ich finde es auch interessant, weil ich in Vorbereitung auf die Sendung bin ich mit eurem großen Chronikenbuch rumgelaufen. Ja, das war nicht einfach, weil das so schwer ist. Und interessanterweise bin ich irgendwo auf den Begriff Coffee Table Book gestoßen, habe mich totgelacht, weil ich glaube, nie passte das so wenig zu einem großen, schweren Buch. Und es kamen ein paar Leute zusammen, was hast du denn da? Ach, das Buch, Tokotronic, so. Und dann war es sehr interessant, weil es teilte sich das Meer in die einen, die sagten, dann kommt natürlich das Wort, das du hast, ne, dass du überhaupt nicht, dieses kopflastig, so.
Verkopft hasse ich noch
verkopft
mehr.
Verkopft ist ganz schlimm.
Das finde ich so ganz
verkopft
schlimmes
ist ganz
Wort.
Schlimm, das stimmt. Ja,
also das finde ich einfach sprachlich so scheußlich.
Das ist wie Schauspielern. Ja, das ist auch kein schönes Wort.
Ja.
Und die anderen, deren Augen sofort glühen und bei denen dann dieser, genau, das getriggert wird, so dieses, ah, da gibt es noch was, was uns erzählt wird. Da nehmen sich Leute dann auch wirklich Zeit, sich ein Album anzuhören. Da wird honoriert, dass ihr sowas macht wie Konzeptalben, was früher selbstverständlich war, was Bands gemacht haben. Und ihr setzt ja irgendwie auch darauf, dass dieses Album, eure Alben haben oft Themen. Und das führt ja dann auch dazu, dass man hofft, dass der Zuhörer sich die Zeit nimmt, sich das anzuhören. Und wir kamen dann auf dieses Phänomen, dass ich eigentlich ganz dankbar bin, im deutschsprachigen Raum sozialisiert worden zu sein, weil ich ja manchmal tatsächlich Songs einfach nur so nehmen kann, hören kann. Sie begleiten mich 10, 20, manchmal 30 Jahre und ich singe sie mit und habe sie mir nie innerlich übersetzt. Das kann passieren. Das könnte mir bei deutschen Songs halt nie passieren. Ja. Da muss ich die Bereitschaft haben. Ja. Da verbrenne ich eventuell ganz viele Kalorien, weil ich gefordert bin, weil ich mich da reindenke und weil ich auch bereit bin, mich in diese Stimmung mitnehmen zu lassen. Ja. Wie ist eigentlich jetzt die Frage, die ich stellen wollte?
Das weiß ich nicht, aber ich kann es sehr gut verstehen. Deshalb fällt es mir auch sehr, sehr schwierig, deutschsprachige Musik zu hören. Weil ich davon auch oft überfordert bin. Nun ist es aber so, wir singen eben auf Deutsch und das hat auch gewisse Vorteile. Ich glaube, man kommt künstlerisch auf das, was man sagen will, man kommt der Sache schon ein bisschen näher, wenn man das in der Muttersprache tut. Mhm. Also es ist einem einfach näher, ohne das jetzt so zu glorifizieren. Und ich habe immer gedacht, oder meine Hoffnung war immer, jetzt wird's kompliziert, dass das, was man als verkopft, abstrakt oder verschwurbelt oder sonst wie bezeichnet, dass das hilft, die Lieder, die wir in der Band machen, als fremdsprachlich wahrzunehmen. Also, dass es dadurch einfacher wird, die Lieder zu hören und nicht so anstrengend, weil die Texte eben nicht so direkt und fordernd sind, sondern weil sie assoziativ sind und weil sie Ambivalenzen zulassen und weil sie teilweise abstrakt sind oder so. Und dann kann man die vielleicht einfach so als Lautmalerei hören und wird nicht die ganze Zeit vollgetextet.
Den Zahn muss ich dir leider ziehen. Dazu habe ich mich durch zu viele Interviews auch gequält von Leuten, mit denen du jetzt nicht, wo es jetzt nicht um direktes Gespräch ging, sondern um Interpretationen, um Besprechungen, um Alben, die besprochen wurden. Und es gibt wirklich ganze Seiten, ganze Foren, in denen es Literaturverweise gibt, Interpretationsfelder und so weiter. Natürlich kann es trotzdem sein, dass es eine große Gruppe von Leuten gibt, die das auch.
Das stimmt, aber das ist ein Phänomen, was du ansprichst, ohne uns jetzt oder ohne die Band Tokotronic jetzt allzu sehr loben zu wollen, ist es so, ich glaube, strukturell hat das so ein gewisses Kultpotenzial, einfach weil es uns so lange schon gibt. Und bei all diesen Dingen, die dieses Kultpotenzial ist eigentlich ein schreckliches Wort.
Auch schlimm, aber ich wollte,
Gibt es natürlich diese ganz intensive Beschäftigung von Fans und Experten, das wird schnell so ein bisschen nerdig und das ist ja eigentlich auch ganz lustig.
Wir müssen jetzt ganz schnell Musik spielen, sonst wird der Song nämlich zu kurz, weil wir gehen da ja vielleicht gleich nochmal drauf ein. Das ist nicht cool, das ist Vintage. Ja? Also wir müssen jetzt dieses Wort, es passt wirklich überhaupt gar nicht, wer das eine oder das andere. So, wir spielen jetzt die Lassie Singers mit dem Song Hamburg.
Ja.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Dirk von Lotzow, den Sie von Tokotronic kennen unter anderem. Ich habe Ihnen Bobby Moore mitgebracht, Bobby Moore and the Rhythm Aces mit Mr. DJ. Mr. DJ hieß der Song Bobby Moore and the Rhythm Aces. Aktuell gibt es ein neues Tokotronic-Album, das rote Album, wenn man so will. Das ist am 1. Mai auf die Bühne gekommen, hätte ich fast gesagt, erschienen.
Auf die Welt gekommen.
Und wie würdest du es beschreiben? Also wenn wir eben davon gesprochen haben, dass es in der Regel wie so Themen gibt, so Überbegriffe oder Konzeptalben, wie würdest du dieses Album beschreiben?
Es ist ein Pop-Album. Also wir wollten ein Album machen, das eher unsere Pop-Seite zum Vorschein bringt.
Wie würdest du das davor nennen? Also was im Gegensatz zu welcher Seite?
Die letzten Alben, die wir vor diesem Album gemacht haben, waren eher Rock-Alben. Sie waren, sie waren live eingespielt, die waren sehr beeinflusst von der Art, wie wir live spielen, als Quartett, sehr laute Gitarren, teilweise noisig und so. Und wir hatten 2002 ein Album gemacht, das hatte auch keinen Namen, war weiß, hieß im Volksmund das weiße Album. Und das war auch sehr poppig, weil es damals unsere Vorstellung war, das zu machen. Und das haben wir uns daran erinnert und haben gesagt, wir würden gern da nochmal anknüpfen. Und so kam dann eines zum anderen und wir haben dieses rote Album gemacht. Und es ist ein Album über das Thema Liebe. Das hatte sich im Schreiben der Songs und im darüber sprechen und sich austauschen rauskristallisiert, dass dieses Thema für uns interessant sein könnte, oder wir fanden das interessant und ja, das ist es.
Neulich war die Sängerin Joa Hackman hier zu Gast und wir sind irgendwann auf dieses Thema gekommen, na, im weitesten Sinne, was ist eigentlich Kitsch? Ich weiß, dass du da auch schon hin und wieder drauf angesprochen wurdest, aber es ist natürlich früher war es, glaube ich, einfacher zu sagen, was Kitsch ist, so, ne? Als man 16 war und dann so diesen Gelsenkirchener Barock oder eine Kuckucksuhr oder so, wie kitschig. So ähnlich wie mit spießig. Also was ist eigentlich spießig, was ist eigentlich kitschig? Gibt es eine Antwort, die dir einfällt für dich, was du kitschig findest, oder existiert das Wort gar nicht?
Ich habe überhaupt kein Problem mit Kitsch. Ich glaube, wenn man irgendwie künstlerisch tätig ist, muss man das für sich annehmen als ein Stilmittel. Das kann ja ein tolles Stilmittel sein, Kitsch.
Wie würdest du denn Kitsch definieren für dich? Ist nämlich gar nicht so einfach.
Ja, ich glaube, das würde die Sendezeit sprengen. Ich persönlich finde kitschig Dinge, die eigentlich nicht kitschig sein wollen, es aber trotzdem sind. Also ich finde Sentimentalitäten kitschig. Ich finde
so Rosenblätter und Teelichter.
Nein, das finde ich alles nicht. Das ist Kitsch. Das ist aber auch wunderbar, dass es das gibt. Kitsch, der Gutes ist sich ja der Tatsache, dass es Kitsch ist, bewusst. Und das ist überhaupt nie verkehrt. Und deshalb kann man es auch wunderbar benutzen. Es gibt aber eine Art von Kitsch, die viel schlimmer ist. Das ist der Kitsch, der daraus entsteht, dass man Kitsch vermeiden möchte.
Aber das ist so ähnlich wie mit dem, dann trifft sich das mit diesem spießig wieder, glaube ich. Dass Leute, die alles versuchen, um bloß nicht spießig zu sein, dann unter Umständen tatsächlich...
Vielleicht.
Ja,
es gibt ja im Amerikanischen den Ausdruck Camp, den es im Deutschen nicht gibt. Also es wird ja im Amerikanischen unterschieden zwischen Kitsch, der sich selber bewusst ist, der als Stilmittel eingesetzt wird. Das wäre eben Camp in der Definition von Susan Sontag. Und das finde ich wunderbar. Die tollsten Sachen, die es auf der Welt gibt, sind unglaublich campy. Oder meinem Geschmack entspricht das. Fassbinder-Filme sind unglaublich campy. Viele Musik, die toll ist, ist unglaublich campy. Das finde ich, es ist immer ein bisschen was Unmännliches, es ist immer was leicht Effeminiertes, Hysterisches. Das ist diese Definition von Camp.
Die du ja eh nicht magst. Du magst diese Definition, glaube ich, diese festen Definitionen mit männlich und
unmännlich. Ich finde das toll, was zum Beispiel Susan Sontag versucht hat, einzugrenzen, essayistisch, was Camp ist.
Ja, finde ich interessant. Entschuldige, das ist ein Missverständnis. Ich meine einfach nur, dass du auch kein großer Freund der Definition, so was ist jetzt männlich, inwieweit...
Ja, das ist einfach langweilig. Mhm. Ne? Das kann man malen, aber das ist langweilig, das führt nicht so weit. So, jetzt kann man sagen, ein Sissy-Film oder so ist natürlich kitschig, aber das ist ja auch wunderbar, weil es ist ja der Tatsache, dass es kitschig ist, bewusst. Aber es gibt, also ich finde es schlimm, Kitsch, wenn es gefühlsduselig, sentimental, aber immer mit so einem Ehrlichkeitsanspruch ist. Das finde ich. Also wenn Sachen zu
wenn
ehrlich
so nach
sind,
vorne
das finde ich kitschig.
Wenn sie zu ehrlich sind oder wenn sie zu sehr nach vorne getragen werden?
Ja, wenn das von Herzen kommen soll. Dann
so und das, mit so unterstrichen von Herzen, wenn das deutlich
das
werden
kitschig,
soll.
Genau.
Okay.
Das finde ich unangenehm.
Denn es ist, Es ist ja oft so, dass bestimmte Dinge, wenn sie in einem intellektuellen Kontext stehen, freigesprochen werden von Kitsch. Auch das war ein Thema mit Adjoa, das wir überlegt haben, so zum Beispiel so ein, nehmen wir jetzt mal einen Blumenfeld-Text, nehmen wir jetzt mal nicht einen von euch, aber so, nehmen wir 1000 Tränen tief beispielsweise, könnte ja auch ganz, von jemandem ganz anders vorgetragen werden und würde in einem anderen Kontext von vielen, die sich aber als Distelmeier-Fans erweisen und wissen, Gehirn und Nachdenken und schwer und, nee, das ist super. Und das ist das Komische. Ich weiß nicht, ob das...
Da muss ich widersprechen, weil ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr gut geschriebener Text. 1000 Tränen tief. Und natürlich, das spielt mit... Das ist ein Liebeslied und das spielt mit Bildern, die vielleicht auch aus dem Schlager-Kontext kommen oder aus dem Love-Song-Kontext oder sowas. Aber es ist ein sehr, sehr gut geschriebener Text, weil er sich eben genau dieser Sache bewusst ist. Weil es ganz bewusst einsetzt. Und ich glaube nicht, dass das was mit Kontext zu tun hat. Ich glaube nicht, dass jemand wie Jochen Distelmeier, obwohl er ein ausgezeichneter Sänger ist, jetzt einen Text von, ich sag jetzt mal, Wolfgang Petri oder so singen könnte und dann wäre es automatisch gut. Ne?
Ja.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist
gut. Dann haben wir uns auch missverstanden. Ich gebe dir da recht. Ich habe nur, mir ging es um die öffentliche Akzeptanz, dass es vielen Leuten leichter fällt, bestimmte Dinge in einem gewissen Kontext gut zu finden und sie dann vielleicht schneller abzuurteilen in einem anderen Kontext. Mhm. Und dass der Intelligenz ja manchmal einfach auch die Lässigkeit fehlt, bestimmte Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Sie einfach so zu nehmen, wie sie sind. Ein Lied, das von irgendjemandem kommt, der nicht cool ist und der auch nicht irgendwie besonders intellektuell sein muss, sondern zu sagen, okay, es ist ein gutes Lied, weil es ein gutes Lied ist. Und gar nicht unbedingt, weil es jetzt... Öffentlich würde ich das nie hören, weil es ist ja wahnsinnig kitschig, so, oder ich würde
das
nie
wäre
zugeben,
so die Kategorie so. Peinliches Lieblingslied oder so.
Zum
das
Beispiel.
Ist so, ja, das fand ich immer doof. Mhm. Also entweder man hat ein Lieblingslied oder man, es ist nicht das Lieblingslied. Das ist, das sind Fragen, die du mir und du dir offensichtlich stellst, die mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht berühren. An sowas habe ich noch nie gedacht.
Das ist gut. Und das greift ja auch wieder auf diese Buffy-Sache und so. Das ist, du bist einfach jemand, der sich mit sowas nicht positionieren muss. Und das finde ich auch...
Naja, Buffy ist einfach gut. Das ist einfach super geschrieben. Das ist einfach eine super geschriebene... Das ist einfach sehr gute Literatur. Mhm.
Was hören wir denn jetzt vom roten Album? Ich weiß, dass wir hin und her überlegt haben. Wofür hast du dich entschieden?
Ja, nachdem ich mich jetzt hier schon zwangsweise extrem geöffnet habe, würde ich vorschlagen, wir hören das Lied Ich öffne mich.
Gerne. Tokotronic, Ich öffne mich vom aktuellen neuen roten Album, erschienen Anfang Mai. Dirk von Lotzow ist heute hier zu Gast und du hast dich ja nicht nur der Band verschrieben, Tokotronic, du hast auch noch andere Projekte, unter anderem Phantom, Ghost. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein Projekt, was ich mit meinem Freund Thies Minter ungefähr 1999, 2000 ins Leben gerufen habe. Und im Augenblick ruht es so ein bisschen, aber wir kommen bald wieder aus unseren Löchern.
Was ist das Schöne an der Spielwiese?
Dass es eben keine Band im klassischen Sinne ist, sondern ein Projekt, was keine, wo es nicht so eine große Planung gibt. Wir machen einfach was, wenn wir Lust haben. Und es ist ein Duo. Das heißt, es gibt immer uns beide und auch als Gegenüber. Das heißt, es ist eine ganz andere Art zu arbeiten.
Mhm. Und du hast dich einer, wie ich glaube, neuen Sache angenommen. Du hast eine Oper geschrieben, wenn man so will.
Das ist richtig.
Von einem, es gibt dieses Theaterstück in der Volksbühne von René Polisch, von einem, der auszog, weil er sich die Miete nicht mehr leisten konnte.
Das stimmt.
Und du hast die, wie kamst du zu dieser Zusammenarbeit? Ich weiß, dass ihr einmal zusammen bei Arte, wie heißt das denn?
Durch die Nacht, genau.
Habt ihr euch da kennengelernt oder kanntet ihr euch vorher schon?
Wir kannten uns vorher schon ein bisschen. Ich bin auf René Polisch aufmerksam geworden, 1999, 2000, weil er sein Stück Stadt als Beute hier im Prater der Volksbühne in Berlin lief und mir viele Leute davon erzählt haben, die theatermäßig viel gewiefter sind als ich. Interessant war, dass da eben ein Stück von unserem damaligen Album K.O.K. verwendet wurde in dem Stück. Let There Be Rock hieß das. Und deshalb habe ich mir das mal angeguckt. War vorher nicht so Theater. Seit meinem Scheitern als Schauspieler nicht mehr so oft im Theater gewesen. Und fand es ganz toll und war wirklich hin und weg und habe seitdem fast alle Stücke von René Polesch, die in Berlin aufgeführt wurden, gesehen. Dann sind wir uns immer mal wieder so über den Weg gelaufen und dann eben kam es zu dieser Arte durch die Nacht mit Sendung. Da dauern die Dreharbeiten ungefähr 8 Stunden, da lernt man sich dann schon ganz gut kennen. Und René kam irgendwann mit dieser Idee, ein Stück zu machen mit Musik. Er hat eben, wie gesagt, er hat oft Musik in seinen Stücken, aber meistens vom Band. Und ein Stück zu machen mit Musik von mir und Orchester und das dann als eine Art Oper zu begreifen. Und das haben wir dann auch gemacht, die Vorbereitung.
Wie war das denn für dich? Also es ist ja schon noch mit dem Orchester nochmal eine andere Sache. Wie bist du da rangegangen oder war das gar nicht so anders?
Ich bin kein besonders musikalischer Mensch und das schließt auch ein, dass ich weder Noten lesen noch schreiben kann. Das heißt, ich habe die Lieder, so wie die Tocotronic-Songs auch, zu Hause komponiert mit Gitarre oder Klavier. Und ich habe die dann mit einem befreundeten Komponisten und Arrangeur ausgearbeitet, Thomas Meadowcroft. Mhm. Der hat die Stücke arrangiert und dann notiert und dann wurde das mit dem Filmorchester Babelsberg, die da in der Oper spielen, erarbeitet.
Mhm. Du hast ja gesagt, du hast dich so extreme Gefühlsschwankungen oder so extreme Gefühle, aber war das ein Moment, diese Herausforderung, wo du schon Schiss gekriegt hast, dass das nicht den Erwartungen entspricht, die Polesch in dich setzt oder die das
Publikum? Ja, das, also mit René Polesch, davor hatte ich überhaupt keine Angst, weil wir uns zu dem Zeitpunkt eben schon gut kannten, viel unterhalten hatten. Wir sind ziemlich auf einer Wellenlänge, was wir mögen, was wir nicht mögen. Und wir haben uns auch im Verlauf dieser Produktion ziemlich in Ruhe gelassen. Das heißt, das fand ich eigentlich das Tollste an der Zusammenarbeit. Er hat mir in die Musik und meine Arbeit, und es war ein ziemlich langwieriger Prozess, das mit Thomas Meadowcroft zusammenzuarbeiten, das braucht sehr viel Zeit, hat er mir oder uns nie reingequatscht und hat auch nie Wünsche geäußert, hat uns einfach machen lassen, was wir wollen. Das gehört zu seiner Praxis als Regisseur dazu. Er quatscht zum Beispiel auch dem Bühnenbildner Bert Neumann nicht rein. Also das heißt, er lässt sich durch das, was andere ihm bringen, inspirieren und baut das Stück darum. Das finde ich ganz fantastisch, weil es eben nicht so autorenhaft ist, sondern weil er es als eine Zusammenarbeit mit anderen Leuten begreift, auch mit den Spielerinnen und Spielern, Schauspielerinnen und Schauspielern. Und im Gegenzug habe ich ihn bei der Arbeit am Text mit den Schauspielern in Ruhe gelassen und wir haben das dann zusammengefügt. Und das war natürlich enorm interessant zu sehen, was dann am Schluss dabei rauskommt. Und war bis zwei Tage vor der Premiere noch nicht ganz klar. Das ist auch das Tolle an der Arbeit mit René, er ist da sehr spontan und arbeitet noch viel um und bis zum letzten Zeitpunkt. Und insofern fand ich das total spannend, in der Premiere zu sitzen und da zu sehen, was kommt denn jetzt dabei raus. Und da hatte ich tatsächlich Schiss.
So, schön, das will ich hören. Genau, diese menschlichen Regungen, Adrenalin, ja.
Aber es ist eine sehr schöne Zusammenarbeit geworden. Die Schauspieler in dem Stück sind fantastisch.
Hast du Blut geleckt?
Wir singen die Stücke auch selbst. Also das ist sehr, sehr schön.
Blut geleckt? Willst du mehr?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich finde, das kommt immer darauf an, was es ist. Aber ich würde das nicht, ich nehme, wie es kommt. So, das war auch das Tolle bei diesem Projekt. So, ich hätte damit nie gerechnet und das war super, das zu machen. Aber ich habe jetzt überhaupt keine Ambition, das irgendwie sowas in der Art weiter zu verfolgen.
Am 3. Juli und am 5. Juli können Sie sich das Stück noch ansehen. Und nein, wir verlosen keine Karten. Wir wollten nur in diesem Kontext darauf hinweisen. 3.7. und 5.7. in der Volksbühne von einem, der auszog, weil er sich die Miete nicht mehr leisten konnte. Wir sind jetzt fast am Ende dieser Sendung. Ich brauche von dir noch ein kleines Intro zu Ja, König, Ja. Diese Schmerzen musst du teilen.
Ja, König, Ja sind ein eine Band aus Hamburg, die ziemlich zeitgleich mit uns, mit der Band Tokotronic angefangen haben, ganz andere Musik machen als wir, aber ich fand die immer faszinierend und vor allem die Texte der Sängerin Ebba Durstewitz, die mir unglaublich nahe gehen und die auf mich, du hast mich vorhin nach Inspirationsquellen gefragt, die auf mich enorm inspirierend wirken, ihre Art zu denken und ihre Art mit Worten umzugehen und diese auch zu singen, das finde ich ungemein faszinierend. Das ist eine Band, die leider in Deutschland nicht ganz die Aufmerksamkeit hat, die ihr eigentlich gebühren würde. Deshalb dachte ich, es ist eine gute Idee, dieses fantastische Stück, diese Schmerzen musst du teilen, hier in diesem Zusammenhang zu spielen.
Ja, vielen Dank auch dafür, dass du da warst und so viel von dir erzählt hast. Das hat sich nicht so geöffnet.
Danke.
Ja, dann doch nicht sagen. Und ja, Ihnen zu Hause danke ich, oder im Auto oder wo auch immer Sie gerade sind. Wo hören Sie uns eigentlich? Würde mich mal interessieren. Schicken Sie uns doch eine E-Mail, hörbar@radio1.de. Und wenn Sie diese Sendung hier, wenn Sie zu spät eingeschaltet haben, Sie nochmal ganz hören möchten, die wird jetzt für ein Jahr als Podcast im Netz stehen. Und wenn Sie damit überfordert sind und nicht genau wissen, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir werden Sie instruieren, damit Sie sich immer diese Podcasts der Sendung und aller anderen Sendungen bei Radio 1 anhören können. Also, schönen Sonntag noch und wir hören jetzt Ja, König, Ja, diese Schmerzen musst du teilen.
Radio 1. Hörbar Rust.